Der Menschheitstempel von Angela Paap. Die Menschheit muss wählen. Sie kann ihre Zivilisation auf Einheit neu gründen oder dunklen Zeiten entgegengehen. Jeder, der sich bewusst zur Einheit wendet, wirkt an dieser großen Transformation mit. Die meisten großen Religionen lehren in ihrem Kern Gleichheit und Gemeinschaft der Menschen untereinander. Ihre inneren Lehren weisen einen Weg zu wirklicher geistig-seelischer Einheit. Gemeinschaft und höhere Einheit bilden zwei Facetten eines Weges, die sich gegenseitig stützen und schließlich zusammenfließen. Beides ist heute lebensnotwendig. Im Äußeren ringt die Menschheit um Gemeinsamkeit, um Gerechtigkeit und um Frieden. Ihre Geschichte spricht Bände über ihr Ringen, alle Menschen prinzipiell als gleichwertig anzuerkennen, sowie Feindschaft und Ausgrenzung zu beenden. Meist sehen wir hier eine Erfolgsgeschichte vor uns, die von der Abschaffung der Sklaverei und Apartheid zu Frauenrechten und von dort zur Anerkennung verschiedenster Identifikationen und Lebensweisen reicht. Die blinden Flecken in unserer Wahrnehmung anderer Menschen werden also immer weniger, oder? Dennoch ist der Gedanke, dass wir alle Weltbürger sind, in den letzten Jahrzehnten fast verschwunden. Nationalismen und Lagerbildungen treten immer mehr in den Vordergrund. Alte Identitäten, die scheinbar scharfe Konturen haben und deshalb verteidigungswürdig erscheinen, werden gegen andere oder Fremde in Stellung gebracht. Zudem scheinen sich immer mehr Menschen in Europa der Logik des Krieges auszuliefern, die nach der Abgrenzung und Abwertung anderer im Denken deren Bekämpfung geradezu einfordert. Man rüstet auf, auch innerlich. Die Globalisierung hat uns zwar erkennen lassen, dass die Welt ein Dorf ist. Die Globalisierung hat uns zwar erkennen lassen, dass die Welt ein Dorf ist. Doch obwohl wir wissen, dass unser Planet begrenzt ist und wir alle voneinander abhängen, haben wir es nicht vermocht, zu einer vertrauensvollen globalen Zusammenarbeit zu finden. Komplexe Lieferketten maximieren Standortvorteile und schaffen dabei Ungleichgewichte verschiedenster Art, bis der nächste Interessenkonflikt der beteiligten Staaten sie einem Stresstest unterwirft. Die meisten Menschen wollen in Frieden leben, aber sie wollen auch ihren Anteil vom Kuchen. Sie kämpfen darum und verteidigen, was ihnen gehört oder zuzustehen scheint, häufig, bevor es überhaupt bedroht ist. In uns streiten oft der Wunsch nach Harmonie und echtem Interessenausgleich und ein Gespann aus Gier und Selbsterhaltungstrieb miteinander. Dabei gewinnen meist die Letzteren. Wie wir als Einzelne, so handeln auch Unternehmen und Staaten. Das Streben nach Macht und Sicherheit hat viele Gesichter. Was wir in dieser Hinsicht sehen, reicht vom Zollkonflikt über die Destabilisierung wichtiger Regionen, ihrer Rohstoffe wegen und von Stellvertreterkonflikten bis hin zu ausgewachsenen Kriegen. Wer diese Klaviatur spielen kann, gehört zu den Großen in der Welt. Wie kann in dieser Lage Frieden entstehen? Wenn wir unsere Zivilisation und unser Menschsein aus diesem Sumpf herausheben wollen, müssen wir den Menschheitstempel bauen. In uns selbst und doch alles umfassend, denn der Mensch, der sich als Mikrokosmos neu erschafft, wird gleichsam weltenweit. Der innere Weg, den wir dann gehen, und die Erfahrung eines höheren Verbundenseins wandeln unser ganzes Wesen. Wagen wir es, die Grenzen unseres Selbstes zu überschreiten? Nicht, indem wir sie als Ich-Menschen auf die altbekannte Weise immer weiter ausdehnen und nach Macht, Besitz und Einflusssphären streben. Nein, es geht vielmehr darum, in einen prinzipiell grenzenlosen Zustand einzutreten, der eine neue Art von Verbundenheit schafft. Um dazu imstande zu sein, muss ein neues Bewusstsein den Selbsterhaltungstrieb, der sehr oft unser Tun in Unbewusstheit steuert, integrieren und dessen blinde Reaktionsmuster ablösen. Es geht um einen Weg, auf dem wir das bekannte Terrain unserer bisherigen Individualität verlassen. Um in Frieden zu leben, um Frieden zu schaffen, benötigen wir Wesenseigenschaften, die damit in Einklang sind. Es beginnt bei mentaler Abgrenzung. Kann ich nicht nur für mich, sondern für das große Ganze denken? Grenzen aufzuheben ist aber noch nicht alles. Kann mein Denken so weit werden, dass es gleichsam meine Person als Brennpunkt hinter sich lässt, auch wenn es weiterhin in mir denkt? Kann es gleichsam am Sein und an den Belangen aller teilhaben? Kann ich das entfremdete Gefühlsleben, das sogar das zwischenmenschliche Empfinden bisweilen zum Ich-Es reduziert, hinter mir lassen? Kann ich empfinden, dass die Belange aller gleich viel wiegen und mein Herz zu einer Waage werden lassen, die im Gleichgewicht ist? Kann ich letztlich den göttlichen Funken in allen erkennen und ihm dienen? Damit einhergehend, können wir den Mechanismen unserer vorauseilenden Selbstverteidigung entkommen und ein gleichsam planetares Nervensystem entwickeln oder Teil eines solchen werden, das uns erlaubt, bewusst im Einklang mit allem zu handeln? Diese Frage klingt seltsam, und doch muss etwas Derartiges entstehen, wenn der neue Mensch in der wirklichen Einheit mit seinen Weggefährten und seinem Planeten geboren werden soll. Dieses fast schon körperliche Spüren kommt dann aus einer Verbundenheit, die man allenfalls mit der Kommunikation von Pflanzen und ihre Wurzelsysteme vergleichen kann. Mehr noch, die hier dargestellten Prozesse, die die Einheit alles Irdischen zu beschreiben versuchen, fließen aus dem ewigen Quell von allem. Dort ist die spirituelle Einheit zu finden. In der Folge erleben wir den schöpferischen Einklang mit allem Irdischen. Wer völlig aus dem ewigen Quell lebt, verliert alle Ängste. Er tritt in eine heilige Sphäre ein, die in ihm alles wieder erschafft und durch ihn in die Welt hineinwirkt. Er erfährt, dass es keinen Ort gibt, an dem sie nicht anwesend ist. Was wir hier beschrieben haben, sind einige Eigenschaften des neuen Menschen. Er denkt, fühlt und handelt also nicht nur anders, er wird mit diesen Fähigkeiten aus göttlichen Kräften heraus neu geboren. Er erlebt wirkliche Freiheit und Einheit. Dabei zieht er sich nicht von der Welt zurück, sondern ist gegenwärtiger und handlungsfähiger als zuvor. Als sterbliche Menschen stehen wir auf dem Boden eines beeinträchtigten Planeten und kämpfen um die Verwirklichung unserer Lebensträume. Als neue Menschen stehen unsere Füße, bildlich gesprochen, auf einem ewigen, unerschütterlichen Grund. Am Ende dieses Weges vereinen sich Körper, Seele und Geist mit dem göttlichen Ursprung und dadurch auch mit allem, was existiert. Wer diesen Weg geht, baut im eigenen Wesen einen unvergänglichen Tempel, eine Wohnstätte Gottes. Er sieht die ganze Schöpfung als heiligen Ort und wird selbst zu einem schöpferischen Organ in der Welt. Es bedarf wohl nur einer überschaubaren Anzahl Menschen, die diesen Tempel baut, um seine Präsenz als rettendes Sein immer konkreter und für viele erfahrbar werden zu lassen. die Lehren des Christentums und des Islams, die die Geschwisterlichkeit aller Menschen und ihre Einheit hervorheben, haben nur rudimentär Eingang in das Alltagsbewusstsein des christlichen Abend- oder des muslimischen Morgenlandes gefunden. Weil bisher nur wenige Menschen den transformierenden Weg gegangen sind, der uns allein zur Einheit befähigt. Im Alltagsleben müssen wir Gefühle der Fremdheit und die damit einhergehenden Vorurteile und Ängste überwinden. Gegenüber allen, auch Konkurrenten und Gegnern. Das ist nicht leicht, wenn wir nicht wissen, was wir von unserem Gegenüber zu erwarten haben, wenn das Vertrauen fehlt. Ruhige Beobachtung hilft. Letztlich aber ist auch er, sie, ein Strahl des einen, wie verirrt auch immer. Im Inneren geht es darum, die Scheu vor dem Unermesslichen zu überwinden, die zwischen uns und dem universellen Selbst steht. Sri Aurobindo schreibt, dass wir erst wirklich Individuen sind, wenn wir universelle Wesen geworden sind. Das Individuum ist dann das wahrhaft unteilbare Eine, das sich in jedem unter den vielen auf seine eigene Weise ausdrückt. Vor allen Menschen, besonders aber vor denen, die spirituell leben wollen, steht die Forderung nach Einheit. Im Neuen Testament klingt sie zum Beispiel aus dem Mund Jesu so: Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Hier wird nicht gesagt, was du getan hast, wird dir angerechnet, als ob du dich um den Sohn Gottes gekümmert hättest. Hier wird eine konkrete Einheit dargestellt, die ihren Grund in der Geschwisterlichkeit aller Menschen als Träger eines Gottesfunkens hat. Keiner steht über dem anderen. Alle müssen sich als verlorene Söhne und Töchter um die Rückkehr zum Vater bemühen. Genau hier, in der Fremde, ist es unsere Aufgabe zu lernen, uns gegenseitig als Träger eines Gottesfunkens zu erkennen. Unsere Seele ist manchmal zerrissen zwischen ihrer Umwendung zum Göttlichen und den alten Mustern der Naturgeburt, die sie immer wieder in Konkurrenz und Abgrenzung binden. Lange können wir uns von der hergebrachten Identität und ihren Problemen nicht lösen, denn unsere alte Individualität hat Angst zu sterben. Denn wer bin ich, wo bleibe ich, wenn es nur Einheit gibt? Dieses Problem müssen wir lösen, um zu einer vollständigen Umwendung und Wiedergeburt der Seele in der Einheit zu gelangen. Der Koran spricht an einigen Stellen deutlicher als die Bibel über die Einheit der Menschheit. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einer einzigen Seele erschaffen hat. O ihr Menschen, wir haben euch als Mann und Frau erschaffen und euch in Völker und Stämme unterteilt, damit ihr einander erkennt. Aus der Einheit, die im Ursprung gelehrt wurde, wurden jedoch immer wieder Einheiten mit schwer bewachten Grenzen. An uns ist es, die Vielheit zu schätzen, unser Misstrauen gegenüber dem Unbekannten zu überwinden und uns auch durch die Wahrnehmung von Missständen nicht in die innere Emigration treiben zu lassen. Von Jan van Reykenborg, einem der Gründer des Goldenen Rosenkreuzes, ist der Ausspruch überliefert: Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Unsere Gier, unsere Ängste und Aggressionen spiegeln sich nicht nur in den charakterlichen Qualitäten unserer jeweiligen Obrigkeiten. Sie geben ihr auch atmosphärische Leitplanken, die auf uns zurückwirken. Können wir auf dem Weg auch diese Wechselwirkung erkennen und annehmen und durch die Geburt des neuen Menschen eine höhere Einheit leben? Wenn wir den göttlichen Funken in allen erkennen und danach leben können, bauen wir nicht nur in uns selbst einen Tempel, sondern wölben ein Dach des Friedens über allem. Vielleicht wird nicht jeder in diesem Tempel leben wollen, aber er wird wahrnehmbar sein, und seine Türen werden offen stehen.